Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 28. August 2024. Mit dem schweizerischen, neutralen Berglerblick schauen wir über die Landesgrenzen hinaus in die Medien der anderen. Und das ist nicht nur interessant, sondern vor allem auch lehrreich. Man bekommt da immer wieder mit, wie die Wahrnehmungen sich unterscheiden. Und mein subjektiver, mein persönlicher Eindruck ist, dass Österreich und die Schweiz, die beiden Alpenländer, das eine etwas protestantischer geprägt, das andere etwas katholischer, mit der glamourösen Großmacht- und Weltmacht-Vergangenheit, aber eben diese Bergler- und Alpinistenkulturen, die haben den Deutschen, vor allem was die mediale Darstellung der Wirklichkeit angeht, eben die Bodenständigkeit voraus. Einfach etwas mehr Wirklichkeits- und Realitätsgehalt drin und etwas weniger, verzeihen Sie den Ausdruck, etwas weniger Stechschritt, Publizistik, etwas weniger Reitpeitschen-Mentalität. Das ist momentan in Deutschland etwas unangenehm, diese giftigen, zuweilen schrillen Töne, diese Brandmauern, diese Ausgrenzungen, diese lauernde, sprungbereite Feindseligkeit, die man überall wahrzunehmen glaubt. Wehe, einer benutzt ein falsches Adjektiv, schon hast du den Verfassungsschutz am Hals, jetzt etwas leicht übertrieben formuliert, aber es ist schon eine sehr, ja, angespannte Atmosphäre. Und das ist einerseits verständlich vor dem Hintergrund natürlich der Missstände, die sichtbar werden. Auf der anderen Seite ist es auch nicht gut, denn je größer die Probleme sind, desto freier, desto unverkrampfter muss man darüber reden. Das ist ja die entscheidende Qualität einer Demokratie. Doch leider ist es so, dass gerade in Deutschland die größten politischen Fragen der Gegenwart gar nicht richtig diskutiert werden. Krieg und Frieden, unsere Position gegenüber der Ukraine. Ich meine, das ist ja im Grunde einfach über die Köpfe der Leute hinweg entschieden worden. Die Migrationspolitik, dieses Danaer-Geschenk noch von Frau Merkel, da hat man ja die Skeptiker einfach überfahren, wenn da Leute gekommen sind und gesagt haben, ist vielleicht nicht die beste Idee, wenn wir die Grenzen öffnen für fast alle, vielleicht kommen dann neben all den Verfolgten, die wir ja aus noblen Motiven heraus aufnehmen möchten, da kommen vielleicht noch ein paar andere. Das ist ja gar nicht realitätstauglich, dieses Modell. Wir schaffen das und wir schaffen das. Das ist einfach die größenwahnsinnige Formel von Politikern, die es nicht im Griff haben. Wenn sie das gesagt haben, dann sind sie aufs Himmeltraurigste runtergestampft worden. Und das ist eben nicht gut, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht mehr frei reden kann, dass man nicht mehr frei diskutieren kann. Wir haben ja jetzt gehört, dass in Deutschland die Konzerne, die Firmen da auch sich in den Wahlkampf einmischen und mit sehr dezidierter und auch scharfer Kritik aufwarten, vor allem gegenüber der AfD. Da haben sich jetzt einige Konzernleitungen geäußert. Da muss man sich fragen, oder da fragt man sich als Schweizer etwas, ist denn die Kritik dieser Konzerne, wenn man sich denn überhaupt einmischt in die Politik, das kann man machen, das ist in einer Demokratie sogar erwünscht, dass eben vielleicht auch manchmal Leute sich da an der Diskussion beteiligen, die auch wissen, wie die Wirtschaft läuft. Ich bin nicht dagegen, dass Konzerne und auch Konzernleitungen hier sich bemerkbar machen. Aber ich habe mich einfach gefragt, warum kritisieren Sie eigentlich nicht viel härter die Ampelregierung? Zum Beispiel den Wirtschaftsminister Habeck, der nicht mal weiß, was eine Insolvenz ist, oder Frau Baerbock. Ich meine, die Grünen, was die an industrieller Selbstverschrottung hier auf die Schiene gelegt haben, auf die wackelnde Schiene gewissermaßen des deutschen Industriestandorts, das ist doch viel bedrohlicher und gefährlicher für die Wirtschaft als das, was die AfD in Aussicht stellt. Ich habe mir ein paar Reden angeschaut von der Co-Vorsitzenden Alice Weidel, die sich jetzt ja da im Osten des Landes auch engagiert, und sie plädiert ja als ehemalige Goldman Sachs Angestellte, das ist ja sozusagen der heilige Gral des Weltkapitalismus, wo sie früher mitgearbeitet hat, um diese etwas klassenkämpferischen Wagenknecht-Parolen hier rauszugraben. Und sie plädiert plädiert ja für die, ja, soziale Marktwirtschaft in Deutschland. Sie sagt, wir dürfen jetzt nicht auch vor der angespannten industriellen Notlage, die wir haben aufgrund der Energiepolitik, dürfen wir jetzt da nicht das Schlangenöl des Sozialismus verkaufen. Müssen wir den Bürger entlasten? Müssen wir die Unternehmen entlasten? Müssen wir vielleicht die Entwicklungshilfe herunterfahren, um das Geld eher jenen in Deutschland zugutekommen zu lassen, die bereits hier wohnen? Also nicht sozusagen diese sich selbst überfordernde Solidarität mit der ganzen Welt, die ja gar nicht finanzierbar ist. Also wo ist jetzt hier eigentlich bei der AfD diese wirtschaftspolitische Gefährlichkeit? Ich habe da sehr viele Sätze erkannt, die man von früher her noch aus Reden eines Franz Josef Strauß oder auch der CDU noch wohlvertraut in Erinnerung hat. Also da scheint mir bei allem Verständnis dafür, dass die Wirtschaft sich da auch eine Präsenz verschaffen möchte im deutschen Wahlkampf, da scheint mir jetzt einfach die Ausrichtung, die ideologische Justierung der Kritik nicht ganz einleuchtend, und es drängt sich da der Verdacht auf, dass eben diese, ja, Konzerne vielleicht auch etwas zu Sprachrohren des Mainstreams geworden sind oder dass diese Manager vielleicht einfach Dinge aussprechen, die man halt, die zum guten Ton gehören im deutschen Establishment. Das kann allerdings gefährlich werden. Dann ist interessant, dass die deutschen Zeitungen also auch absolut im Bann der deutschen Zeitungen stehen, was die Überheblichkeit, die Arroganz und, wie ich meine, auch die fehlerhafte Beurteilung angeht gegenüber Ostdeutschland, gegenüber den Bundesländern, jetzt zum Beispiel Thüringen oder Sachsen, wo demnächst gewählt wird. Da schreibt zum Beispiel der Blick, das ist die Boulevardzeitung, die Bildzeitung der Schweiz: Die Wahlen in den beiden Bundesländern Sachsen und Thüringen könnten ganz Deutschland erschüttern. Bei den Landtagswahlen am kommenden Sonntag wird nämlich in beiden Ländern ein Erdrutschsieg der rechten AfD sowie eine Schlappe für alle auf Bundesebene regierenden Ampelparteien erwartet. Eine gefährliche Entwicklung. Warum ist das eigentlich eine gefährliche Entwicklung, wenn Leute etwas wählen, was die Journalisten nicht so gut finden? Das ist ja nicht eine gefährliche Entwicklung, das ist höchstens Ausdruck der Tatsache, dass die Journalisten eine Situation falsch beurteilen. Aber auch die Schweiz steht da, die Schweizer Medien stehen da im Banne der deutschen Verunglimpfungs- und Herrenreiter-Publizistik. Ganz gefährlich, da schwappen ja Tendenzen hinein, die wir lieber uns nicht zu eigen machen sollten. Oder auch in der Neuen Zürcher Zeitung, die ja mit Legionsstärke mittlerweile versucht, hier publizistisch zu wirken in Deutschland. Am schweizerischen Wesen soll die Bundesrepublik genesen, aber irgendwie ist dann doch wieder, ja, dieser, ja, Herrenreiter-Sound, diese Überheblichkeit, diese routinierte, beiläufige Arroganz da in den Zeilen herauszulesen. Zum Beispiel in einem Artikel jetzt auch über Ostdeutschland, da einem großen programmatischen Leitartikel gewissermaßen, ich zitiere: Dass nun andere die russische Besetzung künftig wieder ertragen sollen, also mit Blick auf die Ukraine, legt den Schluss nahe, dass vielen Ostdeutschen das Schicksal der Ukrainer egal ist. Sie messen mit zweierlei Maß. Das ist doch auch wieder so eine maßlose, unmäßige Geringschätzung der Ostdeutschen, meine Damen und Herren. Woher weiß jetzt der Journalist, was da die Motive sind? Der NZZ, der passt es nicht. Die ist natürlich voll auf dem NATO-Kurs in der Ukraine und sie hat sich hier die Kriegsziele der Zelensky-Regierung so sehr zu eigen gemacht, dass sie von diesem Trip jetzt nicht mehr herunterkommt. Jetzt muss das durch alle Böden hindurch verteidigt werden. Ich habe eine ganz andere Wahrnehmung der Ostdeutschen. Ich sage, da ist das Gespür vorhanden, dass sie sagen, ja, aber dieser Krieg ist doch unnötig. Dieser Krieg stürzt unser Deutschland, und zwar nicht nur Ostdeutschland, das ganze Deutschland, in wirtschaftliche Probleme. Ist doch falsch, wenn wir aus diesem schlimmen Konflikt, und das wird ja auch verurteilt, dass die Russen da einmarschiert sind, aber dass wir diesen Konflikt jetzt zum Anlass nehmen, um einen Kreuzzug zu starten gegen Russland mit deutschen Panzern wieder bei Kursk, wie bei dieser Panzerschlacht vor 80 Jahren. Dass da in Ostdeutschland offenbar noch ein größeres, auch historisches Problembewusstsein, eine geschärfte Sensibilität vorhanden ist, das kommt da diesen diesen Überheblichkeitsjournalisten gar nicht in den Sinn, meine Damen und Herren. Und das ist etwas, was ich als Journalist an den Medien immer schon seit jeher grauenhaft gefunden habe. Diese patientenhafte Behandlung des Lesers. Wie Ärzte, die sich da über einen Objektträger oder Forscher, Ameisenforscher, die sich da über einen Objektträger beugen, wobei die Ameisenforscher vielleicht vor den Ameisen noch mehr Respekt haben, als manchmal die Journalisten vor den Leuten, die sie lesen sollen. Aber das ist doch einfach nicht der Sound, der mir angemessen erscheint, jetzt vor allem auch für die Schweiz. Wir müssen doch hier mit Neugier diesen Phänomenen begegnen. Dann vielleicht noch interessant, dass am 31. August 1994, also vor 30 Jahren, offiziell die sowjetische Besatzungszeit mit dem Abzug der Roten Armee aus Ostdeutschland begonnen hat. 500.000 Mann nebst Militärausrüstung und Atomwaffen abzuziehen, war ein, ja, das darf man auch einmal sagen, unglaubliches Zugeständnis und Geschenk an Deutschland. Die Amerikaner sind ja geblieben. Das ist nicht Anti-Amerikanismus, das zu sagen, ist einfach eine Feststellung. Und vielleicht haben die Ostdeutschen auch gerade durch diese Besetzung seinerzeit durch die Sowjetunion, die ja mit fürchterlichen Verbrechen begonnen hat, mit diesen Massenvergewaltigungen und all diesen Dingen, das ist ja grauenhaft, was da gleich nach dem Krieg passiert ist, das ist die Grauenhaftigkeit, wo eben die Besatzer das beantwortet haben, was ihnen zuleide getan wurde, vorher von der Wehrmacht und entsprechenden Spezialeinheiten da aus diesem Verbrecherregime. Aber vielleicht hat man eben nachher die Erfahrung gemacht, dass diese Russen gar nicht so schlimm sind, wie die deutschen Zeitungen heute schreiben. Also hier muss man meines Erachtens viel differenzierter hinblicken. Schauen wir noch in die Schlagzeilen des heutigen Morgens. Spanien bekommt die illegale Einwanderung nicht in den Griff. Das schreibt die Neue Zürcher Zeitung. Und in der Financial Times, sehr interessant, ein kritischer Bericht über die Ukraine. Das gibt's also noch. Und zwar wird da festgehalten, dass die Kursk-Offensive ein Ärgernis sei für die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Ukraine habe hier eine rote Linie überschritten. Und mir fällt einfach auf, dass ihnen zuvor, in den nach wie vor sehr amerikafreundlichen Publikationen in Europa ein zunehmend kritischer Ton gegenüber Zelensky angeschlagen wird. Und das könnte ein Indiz dafür sein, dass, und man hat ja vielleicht auch den Eindruck, dass Zelensky aus einer Frustration heraus sich etwas erratisch zum Teil benimmt, dass dieser Zelensky im Begriff ist, in Ungnade zu fallen bei den Zahlmeistern in Washington, bei den Chefstrategen da in den NATO-Hauptquartieren. Das vielleicht ein kleines Mosaiksteinchen, ein kleines Indiz für diese Wahrnehmung. Dann große Asyldebatte in Deutschland. Und lassen Sie mich hier einen Kontrapunkt setzen, jetzt etwas zu dieser natürlich verständlicherweise sehr emotionalen und aufgewühlten Berichterstattung zu Solingen. Es gibt das Sprichwort, nur aus Schaden wird man klug. Das ist leider wahr, aber immerhin werden die Menschen aus Schaden klug. Ob wir wollen oder nicht, die Katastrophen, die wir uns immer wieder selber einbrocken, das sind für uns auch Lerneffekte. Krisen, Probleme, Fürchterlichkeiten sind eben auch sogenannte kathartische, heilsame Prozesse. Und ich weigere mich, die Hoffnung aufzugeben, dass dieses Solingen, so fürchterlich es ist, dass dieses Solingen jetzt nicht der Anlass werden könnte, dass hier nun endlich ein Durchbruch zur Wirklichkeit stattfindet in der deutschen Politik. Man sieht's ja überall. Die Brandmauern bröckeln, die Dämme der Problemverdrängung, sie stürzen ein und die Fluten der Realität gewissermaßen sind nicht länger zurückzudrängen. Wir sehen sie überall. Sogar die Linken müssen heute darüber reden. Man könnte von einer gewissermaßen List der Vernunft sprechen, dass ausgerechnet eine Ampelregierung, die sich ja die freie Migration und die offenen Grenzen sozusagen auf die Fahnen geschrieben hat, in den ursprünglichen Wahlprogrammen, dass ausgerechnet diese Ampelregierung hier nun konfrontiert wird mit dem Wahnsinn der eigenen Migrationspolitik, die allerdings von der CDU-Kanzlerin Merkel aufgegleist wurde. Also hier werden eigentlich jene Leute mit den Problemen direkt konfrontiert, die diese Probleme zuvor am stärksten verdrängt haben. Und das wird etwas auslösen. Das wird auch in linken Kreisen ein Umdenken fördern. Davon bin ich überzeugt, denn ich gehöre nicht zu denen, die den Linken einfach a priori alles absprechen, wie man den Rechten alles abspricht. Das ist doch dummes Zeug. Der Mensch, auch der Politiker, versucht immer wieder das Beste herauszuholen, meistens für sich selber, und wir Bürger müssen schauen, dass er uns dabei nicht vergisst. Also diese Asyldebatten, dass jetzt zum Beispiel der CDU-Vorsitzende Merz auf den Kanzler Scholz zugeht. Sie fordern ja neue Asylgesetze. Ja, da werden jetzt verschiedene Varianten geprüft. Ich würde das nicht zu zynisch auf Vorrat beobachten. Es ist gut möglich, dass sich da etwas zum Guten verändert, und ich glaube nicht, ich bin überzeugt, dass Europa, Deutschland, auch die Schweiz nicht zugrunde gehen werden durch die Misere der von uns selber verursachten Migrationspolitik. Und ich mache den Ausländern keinen Vorwurf, die hierher kommen. Der Mensch ist Jäger und Sammler, der nimmt alles mit, was man ihm hinstellt. Der Lappi ist der, sagen wir in der Schweiz, der Trottel ist der, der ihm alles hinstellt. Ja, was meinen Sie, was passiert, wenn Sie bei sich zu Hause die Wohnungstür öffnen, der Kühlschrank ist immer voll und es gibt Freibier für alle? Ja, da kommt die ganze Nachbarschaft, die strömt bei Ihnen hinein, bis Sie dermaßen im Dichtestress sind, dass Sie dann in Ihrer Küche ein Mikromanagement der Migrationsbewegungen machen müssen. Und das ist genau das Problem, das ist auch das Problem jetzt dieser Gesetzesverschärfungen. Klar können Sie nach Polizeistaat rufen, Sie können den Menschen verbieten, eine Nagelfeile in die Öffentlichkeit mitzunehmen. Sie können eine Leibesvisitation machen mit Metalldetektor und Scanner wie am Flughafen vor jedem Volksfest. Sie können Mauern bauen, Böller und so weiter. Das können Sie alles machen. Sie können Deutschland in eine absolute Polizeikaserne umgestalten, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Dann opfern Sie aber die Freiheit, dann opfern Sie Deutschland. Man könnte ja vielleicht auch mal auf die Idee kommen, die Migration einzudämmen. Frau Weidel, die ach so schlimme AfD-Vorsitzende, hat zum Beispiel den Vorschlag gemacht, habe ich gelesen in der Welt heute Morgen, einen fünfjährigen Migrations- und Asylstopp, weil wir es nicht im Griff haben. Das dürfen ja Politiker auch mal sagen. Wir haben es nicht im Griff. Aber das hören sie nie. Das sind wie diese, das ist ja unglaublich, die Leute, die sich immer über die Kreml-Propaganda aufregen, sind selber die größten Propagandisten. Die trauen sich alles zu, sind noch in der Lage, den größten Unsinn, den sie verbockt haben, im Strahlglanz einer Erfolgsmeldung zu verpacken. Also meine, diese von dieser Propaganda, die da zum Teil bei uns, bei der Migrationsthematik betrieben wurde, da könnte sich also der Kreml noch eine ganz dicke Scheibe abschneiden, beziehungsweise vielleicht haben die Kreml-propagandistischen Aussagen zu der Ukraine mehr Realitätsgehalt als das, was unsere Regierenden in den letzten Jahren über die Migration gesagt haben. In der FAZ habe ich interessant gelesen, das ist einfach jetzt auffällig, der Versuch, die AfD und die BS und das BSW zusammenzurücken vor den Wahlen in Sachsen und Thüringen. Und da wird auch wieder so etwas schwadronierend über alles hinweg festgehalten. Wagenknecht und dem BSW geht es aber genau ebenso wenig wie der AfD um eine Rückkehr zur nüchternen Sachpolitik, sondern um stimmungsdemokratische Effekthascherei. So ein Satz ist ja auch eine Beleidigung für alle Wähler des BSW und der AfD. Also sind das alles Vollidioten, diese Wähler, die da nur auf politische Effekthascherei abfahren. Vielleicht müsste sich einmal der Journalist, der so etwas schreibt, die Frage stellen, ob er nicht seiner eigenen Effekthascherei zum Opfer fällt, meine Damen und Herren. Nein, ich meine, das ist doch unglaublich. Ich würde mal sagen, der Wagenknecht und dem BSW geht es genauso um eine Sachpolitik wie der AfD und auch der CDU, die bemühen sich auch um eine Sachpolitik. Jeder versucht das und manche schaffen es vielleicht überzeugender in den Augen der Wähler, aber immer dieses vorauseilende, überhebliche, naserümpfende, mäkelnde, das ist nicht sympathisch. Und abgesehen davon versagen meines Erachtens die deutschen Zeitungen, wenn wir schon mal bei der Kritik sind, die versuchen ja jetzt das BSW etwas hochzuschreiben und die Frau Wagenknecht gegen die AfD ist verständlich, oder? Man versucht jetzt hier sozusagen einen Damm aufzubauen oder vielleicht auch das BSW einzubauen ins Abwehrdispositiv des Mainstreams gegenüber der AfD. Aber es gibt natürlich große Unterschiede, zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik. Und da ist doch eine AfD einer CDU viel näher und einer FDP. Aber das wollen die nicht sehen, das können die nicht mehr. Da ist der Mut zur Sachlichkeit gar nicht da. Also das, was er hier schreibt, dass die AfD keine Sachlichkeit will, das sehe ich viel eher bei den Parteien, die eine Brandmauer errichten, auch dort, wo es sachliche Übereinstimmungen gibt, meine Damen und Herren. Das ist doch das Bemerkenswerte. Selenskyj will Russland zum Frieden zwingen. Ja, da wünschen wir ihm viel Glück dabei und ich erinnere an den Artikel in der Financial Times. Mützenich spricht mit Wang über Krieg in der Ukraine. Auch das passt den deutschen Edelzeitungen nicht, dass dieser Rolf Mützenich, dieser SPD, Exponent, der prominente Politiker, jetzt Besuch in Peking, dass der sich diesem Lagerdenken entzieht, dass der vielleicht im Sinne etwas noch eines Willy Brandt hier eine Ostpolitik des Gesprächs macht. Also Rolf Mützenich ist für mich im Moment einer der interessantesten Politiker in Deutschland. Warum? Weil die Zeitungen sozusagen reflexhaft auf ihm herumhacken. Dann kommt es zu einem Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump, einer Debatte. Und ich habe in der Schweizer Sendung schon darüber gesprochen. Ich kann das heute aus Zeitgründen nicht mehr vertiefen, werde das nachholen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass im nächsten November Donald Trump in den Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wird. Ich werde das in einer der nächsten Sendungen vertiefen. AfD fordert Einwanderungsstopp und setzt sich da eben dafür ein, dass man nicht mehr hier weitergeht. Dann Thilo Sarrazin, ein neues Buch. Deutschland auf der schiefen Bahn, Deutschland schafft sich ab. Wir haben ihn auch in der neuesten Ausgabe, den Weltwoche-Kolumnisten. Ja, Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Schneller, als ich erwartet hätte. Und der Mann, der ja früher eine Reizfigur der Medien ist, da müssen Sie merken, da müssen Sie sich jetzt auch eingestehen, Sarrazin hatte von Anfang an recht. Sein neues Buch ist jetzt am Start. Wir kommen mit einem großen Essay morgen in der Weltwoche, sind natürlich auch etwas stolz, denn Thilo Sarrazin, ich habe ihn damals angefragt, als wirklich der ganze deutsche Medienmainstream auf ihn losgegangen ist. Ich war immer beeindruckt, bis heute bin ich das noch, obwohl wir auch nicht in allen Fragen gleicher Meinung sind. Er findet ja meine Sichtweise zu Russland total daneben. Darf ja der Thilo Sarrazin auch. Und er schreibt es auch in der Weltwoche. Aber das schätze ich an diesem Autor. Er ist nicht nur akribisch dokumentiert in seinen Darstellungen, sondern er ist eben auch ein im klassischen Sinn Diskussions- und sogar auch streitfreudiger Autor, weil er eben das Selbstbewusstsein hat, weil er eben auch Bescheid weiß. In Österreich FPÖ-Chef Kickl mit einem interessanten Interview in der Kronenzeitung und sein wichtiger Punkt der dort in diesem Kurzgespräch ist, in den letzten Jahren Corona, Klima, Ukraine hat sich in der Politik eingebürgert, dass die Regierenden einfach über die Köpfe der Wähler, der Leute hinweg regieren. Das geht nicht, das wollen wir stoppen, wir wollen sozusagen die Demokratie zurückbringen. Und ich bewundere den Herbert Kickl dafür, wie er auch komplexe Phänomene in eine sehr einprägsame und zum Teil auch provokative Sprache bringt. Und diese provokative Sprache, meine Damen und Herren, die in den österreichischen Medien immer wieder kritisiert wird, ja, die ist eben das Instrument der Opposition. Wenn Sie die Medien gegen sich haben, wenn Sie sozusagen immer auf dem Inquisitionsstuhl sitzen, da, wenn man Ihnen mal gnädigerweise ein Interview gewährt, da müssen sie provozieren, damit man sie überhaupt zur Kenntnis nimmt. Die anderen, der Mainstream, die haben ja immer den roten Teppich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die haben ein Abonnement, die kommen immer und dürfen da unbehindert ihre wunderbaren, hochwohllöblichen Weisheiten von sich geben. Aber die Oppositionellen, denen weht ein steifer Wind entgegen und darum ist es absolut legitim, dass eine Oppositionspartei provoziert. Provokation heißt hervorrufen, heißt eine Reaktion hervorrufen, ist natürlich aufmerksamkeitsfördernd, aber, und das ist eben auch wichtig, eine Provokation, die nur eine Provokation ist, fällt in sich zusammen. Und wenn man schreibt, ja, die provozieren ja nur, schwingt da auch wieder die Geringschätzung gegenüber dem Publikum mit, gegenüber dem Wähler, so als ob die Wähler auf jede Provokation hereinfallen würden, gar kein eigenes Urteilsvermögen hätten. Merken Sie etwas? Und der Herbert Kickl ist also schon ein Meister dieser provokativen Rede. Er sagt zum Beispiel hier in diesem Interview, seit die deutsche Kanzlerin Angela Merkel 2015 gesagt hat, wir schaffen das, schaffen wir eigentlich gar nichts mehr, außer wir wollen uns abschaffen. Wenn das gewollt war, dann ist es gelungen, deswegen braucht es eine Kurskorrektur. Ja, das ist politische Rhetorik aufs Wesentlichste eingedampft. Mag einem nicht passen, die Aussage, aber immer über den Stil zu reden, da weicht man eben der inhaltlichen Auseinandersetzung aus. Und jetzt ist ja der Kickl auch groß im Gespräch, weil er da diese Attacke geritten habe auf die Salzburger Festspiele, hat gesagt, er möchte da gar nicht dabei sein, das sei eine Veranstaltung der Heuchler, ein Inzuchtverein, das ist ein fürchterliches Getöse, eine fürchterliche Aufregung. Aber klar, er kritisiert einfach, wenn ich mich da erinnere an die Rede von Präsident von der Bellen von 2 Jahren, da bin ich auch etwas zusammengezuckt, wie da sozusagen dieser kulturelle Anlass benutzt wurde, um da gewissermaßen Stimmung zu machen politisch. Also die benutzen das ja auch für Statements gegen zum Beispiel einen Herbert Kickl. Jetzt wendet er sich dagegen. Fürchterliche Aufregung, eben eine Provokation. Und man könnte sagen, die Gegner der FPÖ kriechen da natürlich auch etwas der FPÖ auf den Leim, tappen in die Falle gewissermaßen. Denn natürlich hat es der Vorsitzende darauf angelegt, mit diesen Provokationen selbstverständlich die Kamera auf sich zu lenken. Das darf er aber auch als Oppositionsführer, und am Schluss entscheidet der Wähler. Und ich habe das Vertrauen in die Schweizer, in die Österreicher, in die Deutschen, in den Menschen schlechthin, dass man eben das wählt, von dem man annimmt, dass es das Richtige ist. Noch eine weitere Meldung hier. Italien schlägt Österreich gemeinsame Beschaffung von Kampfjets vor, italienische Kampfjets für Österreich. Und dann in der Presse lese ich einen Bericht, die Presse gilt ja als eher bürgerliche Zeitung, ja, auch da wird der Begriff Nazi also sehr unkritisch verwendet mit Blick auf die Wahlen in Thüringen und Sachsen, also da nichts Neues in der österreichischen Publizistik. Oh, jetzt sind wir schon bei 26 Minuten, das hat man gar nicht gemerkt, ist so schnell gegangen, ich mache fertig, vielen herzlichen Dank, morgen sind wir wieder da, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen, entspannten Tag.